Rob Cross in Runde 1 gegen Luke Littler. Gary Anderson will seine starke Form von der Pro Tour auf die Major-Bühne bringen. Martin Schindler geht als Favorit in sein Auftaktspiel beim World Grand Prix nach dem Wunder von Basel. Die Vorschau auf das besondere Major-Turnier in Leicester jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Zu einer ungewohnten Zeit melden wir uns. Wir melden uns nämlich pünktlich zum World Grand Prix Start. Heute Abend am Montag geht's los. Am Montag, den 7. Oktober, beginnt in Leicester das nächste Major Turnier. Und wir werden heute alle 16 Erstrundenspiele vorab besprechen und unsere Tipps dazu abgeben. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen Podcastpartner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich hier mit dieser Folge zu einer für die Hörer ungewohnten Zeit an den Start zu gehen. Aber das Ganze hat einen wunderbaren Grund, denn der Grand Prix, eines der schönsten Major-Turniere des Jahres, steht vor der Tür. Es ist mal eine Abwechslung unter den Major-Turnieren und darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch sehr darauf, mit dir gemeinsam jetzt gleich mal einen genauen Blick auf die ganzen Erstrundenpartien und den Turnierbaum zu werfen.
Ja, und wir melden uns natürlich jetzt pünktlich zum Turnierstart, nehmen die Folge aber schon ein paar Tage eher auf und diejenigen, die uns bei Patreon supporten vor 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer im Monat, die werden natürlich schon vorher in den Genuss dieser Folge kommen. Alle anderen jetzt eben, da heißt es noch schnell sein und bevor es heute Abend dann losgeht, am Montagabend die Folge hören. Ansonsten die Info in der Folgenbeschreibung. Nicht nur der Link zu unserem Patreon-Channel, sondern auch zu Discord, zu Instagram und Twitter und natürlich auch der Link zum Sport1 Darts Newsletter.
Dann lass uns jetzt nach dem Orga-Teil aber reingehen und über den World Grand Prix sprechen. Es ist die 27. Ausgabe des Double-In-Double-Out-Turniers. Es ist das vierte Jahr in Folge jetzt in Leicester. Und wir hatten in den letzten 4 Jahren 4 verschiedene Sieger. Wir hatten Gervin Price, Johnny Clayton, Michael van Gerven und zuletzt Luke Humphries. Und ich werde schon gespannt sein, was du nachher sagen wirst, ob dein Siegertipp für das diesjährige Jahr ein anderer ist, also ob wir den 5. verschiedenen Sieger in Folge bekommen oder ob einer der von mir eben genannten bei deinem Siegertipp darunter ist.
Übrigens haben wir auch gar nicht so viele verschiedene Sieger, wie das üblich ist bei diesen traditionsreichen Major-Turnieren. Phil Taylor hat natürlich auch wieder eine Vielzahl der Titel abgegrast. 11 gehen auf sein Konto. Michael van Gerven hat 6 Titel und James Wade mit 2 Titeln, der dann auch dritte Spieler, der mehr als einmal gewonnen hat. Also wenn wir einen Luke Humphries jetzt diesmal noch triumphieren sehen oder vielleicht ein bisschen überraschend einen Gervin Price oder einen Johnny Clayton, dann wäre das schon ein sehr illustrer Kreis in denjenigen, da sind eben nicht so viele drin und gerade Phil Taylor finde ich auch immer spannend, müsste beim World Grand Prix auch bei exakt 11 Finalteilnahmen stehen. Also wenn er im Endspiel stand, hat das immer gewonnen. Ansonsten da auch ein paar Mal tatsächlich in Runde 1 rausgegangen und der Grund ist natürlich dieser besondere Modus.
Ja, aber der besondere Modus ist es eben auch, was es interessant macht in meinen Augen. Also es ist einfach mal wirklich was anderes, als wie man es immer sieht, abgesehen davon, wenn man nur die Next Gen in Eisenstadt verfolgt. Also es ist schon halt einfach ein Modus, wo sich der ein oder andere Spieler auch eben mal ein bisschen mit schwerer tut, wo sich der ein oder andere aber auch hervortut und wo Situationen entstehen, die man sonst nicht unbedingt so hat. Also man sieht es immer wieder, dass Spieler auch mal Lecks ein bisschen verschlafen, schlechter reinkommen und so weiter. Beim Grand Prix ist das halt katastrophal, weil wenn du mal 2 oder 3 Aufnahmen komplett auf die Doppel auslässt, dann kann das Leck auch schon fast vorbei sein. Ne?
Ja, gerade auch in den frühen Runden. Also es wird ja bis einschließlich Viertelfinale First to Two oder First to Three Sets gespielt. Also da braucht es auch nicht viele Lecks, um dann weiterzukommen. Und gerade diese Runde 1 mit 8 Partien dann pro Tag am Montag und am Dienstag, die bietet natürlich schon Potenzial für die eine oder andere Überraschung. Wir werden jetzt mal die Teilnehmer uns anschauen und natürlich dann vor allen Dingen die Erstrundenpartien. Und dann kommen wir am Ende natürlich zu der Frage, wer gewinnt denn diesen Titel und geht mit 120.000 Pfund nach Hause? Das sind 20% des Gesamtpreisgelds von 600.000 Pfund. Müsste ja auch vor 1 oder 2 Jahren erst nochmal saftig angehoben worden sein, das Gesamtpreisgeld für den World Grand Prix. Dann lass uns sprechen über die 32 Teilnehmer. Wir haben die Top 16 der Order of Merit, davon aber nur die Top 8 gesetzt und die Top 16 der Proto Order of Merit, also traditionsgemäß ein ähnliches Feld wie beim World Matchplay.
Unter diesem Feld befinden sich auch zwei deutsche Spieler, Martin Schindler und Ricardo Pietrzko. Ricardo, der ja im letzten Jahr die Teilnahme beim Grand Prix, glaube ich, knapp verpasst hatte. Wir haben 5 Debütanten mit dabei. Darunter ist auch Ricardo Pietrzko. Ansonsten noch Luke Littler, Gian van Veen, Richie Atthouse und Cameron Menzies. Da würde ich jetzt von dir vielleicht schon mal ganz gerne die Einschätzung haben, wer von den Debütanten, vielleicht jetzt so ein bisschen neben Luke Littler, ist es, dem du in diesem Jahr hier am meisten zutraust bei diesem Turnier?
Ja, Littler wäre natürlich jetzt langweilig und dementsprechend nehme ich jetzt noch einen zweiten Namen mit rein und das ist für mich der Gian van Veen, der für mich jetzt auch einfach mal dran ist, zuletzt ja auch knapp vorbeigeschrammt am ersten Titel auf der European Tour und ich traue ihm hier einiges zu, hat auch eine durchaus stabile Checkout-Percentage in diesem Jahr, die ja nicht ganz unwichtig ist, weil wir jetzt auch darüber reden, wie man ins Leck reinkommt, dementsprechend Gian van Veen, keine einfache Auslosung, aber vielleicht ein Mann, der auch ein, zwei Runden gewinnen kann.
Okay, da bin ich komplett anderer Meinung, aber dazu kommen wir dann nachher noch. Lass uns darüber sprechen. Für mich wäre derjenige, dem ich hier am meisten noch zutrauen würde, Cameron Menzies, muss ich sagen, natürlich neben Luke Littler. Luke Littler, es fühlt sich einfach nicht an, als wäre er ein Debütant. Also auch wenn er es auf dem Papier ist, der Mann hat sich innerhalb eines guten halben Jahres so archiviert, also dass man denkt, nee. Aber gut, schauen wir mal im Vergleich zum Matchplay, haben wir 2 Spieler mit dabei, hier beim Grand Prix, die beim Matchplay nicht am Start waren. Wir haben Menzies und De Decker am Start, die ersetzen die Position von Andrew Gilding und Christoph Ratajski. Und 6 Spieler aus dem Vorjahr, die sind nicht qualifiziert. Das sind Dirk van Dijvenbode, Christoph Ratajski, Andrew Gilding, José de Sousa, Gabriel Clemens und Kellen Ritz.
Und gerade für Andrew Gilding und Gabriel Clemens war es eine ganz knappe Kiste. Also Andrew Gilding hätte ja ein weiterer Sieg gereicht in der Schweiz gegen Rob Cross. Und wenn er da noch eine Runde weiterkommt, dann hätte er hier auch noch so knapp wie möglich diese Quali geschafft. Ich glaube, anstelle von Luke Woodhouse wäre es gewesen. Und für Gabriel Clemens, ja, da haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber geredet. Da war einfach in der Pro-Tour-Woche ob der starken Form mehr drin. Es hätte 2 weitere Siege gebraucht, irgendwie verteilt auf einen der beiden Tage. Und dann wäre auch Gabriel Clemens hier dabei gewesen. Aber so sind es dann wieder nur 2 Deutsche. Im Vorjahr waren es auch die 2 Deutschen. Damals Clemens in Runde 1 raus und Martin Schindler ist ja ins Viertelfinale eingezogen. Ricardo jetzt mit dem Debüt.
Dann jetzt der Blick auf die Auslosung. Das Draw ist raus. Die Ansetzungen sind mittlerweile auch raus. Darauf kommen wir später zu sprechen. Lass uns mal das so ein bisschen von oben nach unten durchgehen. Und wir beginnen natürlich im ersten Viertel ganz oben im Turnierbaum an Nummer 1 gesetzt. Luke Humphries in seiner Auftaktpartie wird spielen gegen Stephen Bunting. Definitiv keine einfache Auftaktpartie, gerade auch bei diesem kurzen Modus. Stephen Bunting, glaube ich, schon ein Mann, der das Potenzial hat, auch der Nummer 1 der Welt gefährlich zu werden.
Es kommt auf so wenige Situationen an in diesem Match, weil es so kurze Partien sind, dass natürlich Stephen Bunting das Potenzial hat, hier gefährlich zu werden, wie du sagst. Es ist das Duell zwischen der 1 und der 14. Ein Duell, was es in der ersten Runde eines Majors so auch dann beim Matchplay nicht geben könnte. Dementsprechend keine glückliche Auslosung für Luke Humphries, wird aber natürlich auch Stephen Bunting sagen. Ich bin sehr gespannt. Also auch Humphries bietet aktuell immer mal wieder 20 Minuten oder einzelne Matches an auf der European Tour, so First-to-Six-Matches, die dann auch nicht so gut sind, nicht so dieses 1A-Niveau beinhalten, auch nicht 1B, sondern eher so C-Level sind. Und wenn das wieder der Fall sein sollte, ist es komplett offen und Bunting kann auch hier durchgehen. Ich glaube jetzt allerdings eher an Humphries.
Da gehe ich mit. Also ich glaube, das Ding kann eng werden. Wenn Humphries 1-2 Momente verschläft, kann Bunting das auch gewinnen. Aber ich sehe hier in dieser Partie eigentlich auch Luke Humphries durchgehen. Wie ist dein Blick auf die Partie zwischen Raymond van Barneveld und Ricardo Pietrzko?
Erstmal interessant müssen wir da festhalten, es ist das Duell der 28 mit der 32 und das müsste das Spiel sein von in Summe den höchsten Ranking-Positionen zweier Spieler, also das größte Außenseiter-Duell nominell. Ich glaube, es freut sich in erster Linie den Raymond van Barneveld, der in diesem Jahr eine Checkout-Percentage hat, die 5 Prozentpunkte über der von Pietrzko liegt, der natürlich mit sehr vielen Schwankungen zu kämpfen hat. Also Ricardo hatte diesen European-Tour-Lauf mit dem Finale, hatte dann aber auch natürlich die Verletzung eine Woche später, hat dann das nicht so richtig auskuriert. Jetzt war es natürlich eine deutlich bessere Leistung gegen Raymond van Barneveld in Basel. Deswegen, es gibt ja jetzt sehr schnell das Rematch. Ich glaube irgendwie, es ist eher Barney, der es machen wird. Also ich glaube, das könnte ein Match sein, wo er dann wirklich auch nochmal auf einer großen Major-Bühne eine Runde weiterkommt.
Also ich glaube, dass sich beide mit der Auslosung grundsätzlich was ausmalen, aber ja, gerade Raymond van Barneveld, wir dürfen auch einfach nicht vergessen, wie viel Erfahrung der Mann auch noch mitbringt. Das ist Ricardos Debüt bei diesem Turnier. Also ich glaube, es wird eine enge Partie, vielleicht auch eine ausgeglichene Partie, aber am Ende ist es Raymond van Barneveld, der sich hier durchsetzen wird.
Partie Nummer 3, da haben wir den nächsten Gesetzten an Nummer 8, so gerade die Setzposition gehalten hat, Johnny Clayton, und der wird belohnt mit einem Match gegen Richie Atthaus, die 42 der Weltrangliste, und vor Cameron Menzies, der zweitschwächst Platzierte in der großen Order of Merit. Aber das erzählt natürlich nur die halbe Geschichte, denn ich würde sagen, mit den Leistungen der letzten 9, 10 Monate betrachtet, ist es ein offenes Ding, und ich traue mich hier auch zu sagen, Atthaus geht hier knapp durch.
Das ist definitiv im Rahmen des Möglichen. Ich habe Atthaus, ich sag mal so, vor 1, 2 Monaten noch ein bisschen stärker wahrgenommen, als es jetzt gerade aktuell der Fall ist. Also dieses absolute Formhoch hat jetzt so ein ganz bisschen wieder nachgelassen. Es kann aber eine enge Partie werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Richie Atthaus hier ja diese Partie gewinnt. Aber ich gehe mit Johnny Clayton. Ich glaube, dass es ja seine Erfahrung bei diesem Turnier richten wird.
Das nächste Spiel kann richtig gut werden, glaube ich, zwischen Rian van Veen und Ross Smith. Ich glaube, das ist sehr, sehr offen. Interessant fand ich beim Blick auf die Checkout-Percentages, dass Van Veen in diesem Jahr bei 3 Prozentpunkten besser steht bei der Doppelquote als Ross Smith. Aber wird natürlich irgendwie auch ein Schuh raus, weil das wahrscheinlich noch das größte Problem im Spiel des Weltranglisten 10. ist. Ross Smith, ein absoluter 180-Hitter vor dem Herrn. Ja, ob ihm das hier reicht, wo es jetzt eben eine Scoring-Aufnahme weniger gibt als bei normalen Turnieren, das bleibt fraglich. Deswegen, also ich entnehme deinen Äußerungen eben zum Thema, wer ist der stärkste Debütant neben Littler, dass du auf Ross Smith gehst. Ich kann mir aber vorstellen, Van Veen geht hier knapp durch und hätte dann auch einen potenziellen Weg zumindest in ein Viertelfinale.
Knapp kann sein, aber ich sage zugunsten von Ross Smith, also ich sehe Ross Smith hier einfach vor Rian van Veen. Es ist einfach so, ja, wie der Mann über die letzten Wochen und Monate gespielt hat oder sich das schon kontinuierlich wirklich über die vielen letzten Monate aufgebaut hat. Ich glaube, dass Ross Smith hier durchgehen wird, aber es hat definitiv Potenzial, eine sehr, sehr enge Partie zu werden, gerade auch hinten raus dann.
Gehen wir ins zweite Viertel, und das wird angeführt mit vielleicht dem Topspiel, zumindest eines der Top-Spiele in Runde 1 hier beim World Grand Prix. Rob Cross wird spielen gegen Luke Littler. Ist ja klar, dass Luke Littler jetzt in diesem Jahr nochmal solche Mega-Draws bekommen wird. Es war bei Matchplay schon so. Da hat er es dann nicht ans Board gebracht. Gegen Michael van Gerven ist er dann ausgeschieden, nach einem guten Start dann am Ende auch relativ verdient und deutlich für seine Verhältnisse. Jetzt gegen Rob Cross fast ein ähnliches Line-up, und ich glaube, ich würde mich trauen zu sagen, es ist auch ähnlich gefährlich. Rob Cross auf die Doppel, eigentlich auch jemand, der ein gutes Timing oftmals hat, der dann auch mal irgendwie einen hohen Checkout mitnehmen kann, der dann vielleicht jetzt auch mal in einer wichtigen Situation bei 2-2 in einem Satz auch mit einer, weiß ich nicht, 152 ins Leck kommen kann. Ich glaube, es klärt sich sehr viel in der Anfangsphase. Wenn Luke Littler direkt früh einen guten Touch hat auf die Doppelfelder, ich bin gespannt, wo er anfangen wird, wird er vielleicht über die Doppel-10 direkt gehen, dann kann Cross ja auch überfahren werden, weil es so eine kurze Distanz hat. Wenn er aber irgendwie so die Satzpause nutzen kann, nach einem schnellen ersten Satz, der vielleicht an Littler geht, dann kann das richtig, richtig eng und gefährlich werden für The Nuke.
Es hat das Potenzial, auch hier so ein, ja, kann man von einem Upset sprechen, also ein kleines Upset zu geben. Ich gehe aber trotzdem mit Luke Littler. Also es gibt viele Turniere, wo ich Rob Cross immer wieder auf dem Zettel hatte, wo ich ihm viel zugetraut habe. Aber ich glaube, der Unterschied zu dem Line-Up gegen Van Gerven beim World Matchplay ist einfach, dass Rob Cross dann nicht diese absolute Galligkeit, diesen absoluten Willen hat, diese großen Partien auch für sich zu entscheiden. Also ich glaube, da ist ein Van Gerven einfach anders drauf getrimmt, und deswegen glaube ich, dass Luke Littler hier in dieser Partie durchkommen wird.
Ja, also hier gibt es viele Szenarien, die möglich sind. Ich würde sicherlich auch eher mit Littler gehen, aber wie gesagt, Obacht, Rob Cross auch immer ein Spieler, der dann da eine gute Viertelstunde erwischen kann, und dann wird es auch für einen Luke Littler eng, aber eher gehe ich auch mit Littler, vielleicht wird sogar eine ganz klare Kiste 3-0, 3-1 oder so. Ist auch möglich bei diesem Line-Up. Dann wird es jetzt spannend, denn wir sprechen über den zweiten Deutschen im Turnier, über Martin Schindler, an 22, ja nicht gesetzt, aber er ist die 22 der Welt gewesen zum Cut-Off-Termin des World Grand Prix, hat jetzt aber natürlich die Pro-Tour-Woche ausgelassen, kommt also mit dem Selbstvertrauen ins Turnier und wird spielen gegen Brandon Dolan. Das ist eine sehr gute Auslosung für Runde 1, finde ich, und ich würde auch hier sagen, Martin Schindler entscheidet, wer hier weiterkommt.
Ja, da gehe ich mit. Also Brandon Dolan, immer so ein Spieler, den man leicht unterschätzen kann mit dem, wie er spielt und wo, wenn man selber dann einfach ein paar Chancen zulässt, paar Dinger liegen lässt, Brandon Dolan einem das auch um die Ohren hauen kann. Aber ich glaube trotzdem, mit dem Rückenwind, mit dem Selbstvertrauen, mit dem jetzt auch nochmal ein bisschen durchatmen, ein bisschen auftanken, wird Martin diese Partie gewinnen und wird hier auch der Favorit sein. Also wenn Martin diese Partie nicht gewinnt, ich glaube, das würde uns alle verwundern, weil wir jetzt gerade in der aktuellen Verfassung Martin das ganz klar zutrauen.
Dann an 5 gesetzt Nathan Espinel. Er ist gelost worden gegen Ryan Searle, der in Basel es gewinnen muss gegen Martin Schindler, es nicht gewonnen hat und dementsprechend noch so auf den großen Titel wartet. Vielleicht ist das World Grand Prix ein ideales Turnier für ihn. Ich würde ihn da nicht unterschätzen wollen und auch gegen Espinel, obwohl er 14 Positionen hinter ihm stand zum Cut-Off-Termin, für mich leicht favorisiert sogar. Espinel jetzt auch gut, halbwegs gut zurückgekommen nach der Verletzungsunterbrechung, hat ja erstmal so eine Proto-Woche gebraucht, aber danach gab es auch schon ein paar positive Anzeichen, aber es ist noch zu wenig konstant und dementsprechend gehe ich mit Ryan Searle.
Es ist für mich eher so ein bisschen so eine 50-50-Partie, also auch gerade deswegen, weil Nathan Espinel jetzt wieder gut zurückgekommen ist, aber ihm fehlt natürlich so ein bisschen diese letztendliche Matchpraxis, da hast du recht, aber ich würde knapp mit Nathan Espinel gehen in dieser Partie, aber kann auch verstehen oder ich sehe auch, warum du hier auf Ryan Searle gehst. Wie sieht's aus in der nächsten Partie bei dir? Josh Rock an, also Position Nummer 16, spielt dann gegen Ryan Joyce. Ryan Joyce mit der zweitbesten Doppelquote von allen, 43,5%. Die sind 4 Prozentpunkte höher als bei Josh Rock. Würdest du dich trauen, auf Ryan Joyce zu tippen?
Eigentlich müsste man sagen, klar, weil die Statistik ist eben ein großes Faustpfand, ein größeres als bei normalen Turnieren, aber ich glaube, ich gehe eher mit Rock. Also die Ergebnisse stimmen bei der European Tour, da war viel Gutes dabei, da waren viele gute Matches dabei und ich glaube, dass er es machen wird und Ryan Joyce jetzt nicht nochmal so eine World Grand Prix Masterclass abliefert, wie auch vor einigen Jahren, als er gegen Peter Wright auch sehr deutlich gewonnen hat und als diese Tücken dieser ersten Grand Prix-Runde richtig deutlich wurden. Man kann da in 10 Minuten auch, jetzt Werbezeiten natürlich ausgenommen, kann man hier sehr schnell von der Bühne gefegt werden. Deswegen, ist möglich, aber ich gehe mit der Nummer 16 der Welt, mit Josh Rock.
Ja, da schließe ich mich an. Also ich glaube auch, dass Josh Rock das machen wird. Ich glaube, auch wenn Ryan Joyce so gut auf die Doppel unterwegs ist, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis werden kann, ist seine Unflexibilität. Also jemand, der ja da ganz stier in die linke untere Ecke unterwegs sein möchte, das kann dir halt beim Grand Prix auch um die Ohren fliegen, weil du auch mal vielleicht 3-4 Minuten hast, wo es dann halt mal auf deine Lieblingsdoppel nicht so gut läuft. Und dann sind einfach Spieler wie Josh Rock, glaube ich, wesentlich flexibler um das ganze Board herum. Und ich glaube schon, dass Josh Rock sich hier durchsetzen können wird.
Machen wir weiter mit der unteren Turnierhälfte und die beginnt mit einem weiteren Kracher. Es ist das Duell zwischen Michael Smith und Gary Anderson. Gary Anderson ja noch weit hinten in der Order of Merit, also er hat die unglaublich starke Form auf der Pro Tour mehrfach unter Beweis gestellt, seitdem er da wieder unterwegs ist, unterwegs sein muss. Aber auf den Major-Bühnen, und das gehört eben zu weit dazu, funktioniert das noch nicht wirklich. Und da tut natürlich oder kann so ein auftaktlos Michael Smith auch wieder das Übrige tun. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe mich bei kaum einem Spiel so schwer getan beim Tippen wie hier. Andersons Doppelquote 3 Prozentpunkte höher. Ich denke, das ist jetzt auch eine Erwähnung wert, aber jetzt auch nichts Eklatantes. Und es kommt dann hier eben absolut auf die bessere Tagesform, ist es ja gar nicht, die bessere Form in dieser halben Stunde an. Und irgendwie glaube ich eher, dass sich Michael Smith durchsetzen wird.
Ich gehe mit Gary Anderson. Ist doch schön, dass wir hier unterschiedliche Meinungen zum Besten geben können. Also ich glaube, dass Gary Anderson seine gute Form jetzt einfach hier mitnehmen können wird und in einer engen Partie am Ende hier durchkommen kann.
Spannend ist natürlich, dass wir genau diese Auslosung auch schon beim Matchplay hatten. Da, meine ich, war Gary Anderson nach der ersten Pause 3-2 vorne, muss aber eigentlich 5-0 führen und danach geht gar nichts mehr. Und Michael Smith ist über ihn drüber gelaufen. Ich bin sehr gespannt, ob er Revanche üben kann. Der bessere Spieler in diesem Jahr, wenn man jetzt alle Turniere natürlich betrachtet, ist Gary Anderson ganz klar. Aber
bei weitem,
er hat ein riesiges Problem, eine riesige Diskrepanz zwischen Pro Tour und Major Bühne. Woran das so richtig liegt, weiß ich nicht. Aber da wird er jetzt irgendwas gegen tun müssen, weil ansonsten kommt er auch nicht signifikant nach vorne. Ohne Ergebnisse, ohne starke Ergebnisse wie bei solchen Turnieren. Also es ist natürlich völlig möglich. Also Gary Anderson hier im Finale wäre jetzt ja kein heißer Call. Aber nach den Major Performances der letzten Monate, der letzten ja, 2 Jahre, kann man sagen, wäre es dann doch eher eine Überraschung.
Naja, schauen wir mal. Es ist für mich persönlich die Partie der ersten Runde. Also ich finde sie noch spannender oder ich fiebere noch mehr drauf zu als Cross Littler, muss ich sagen. Also hier Michael Smith gegen Gary Anderson. Wie sehr fieberst du auf die Partie zwischen Mike Dedecker und Damon Hatter zu und was sagst du, wer setzt sich hier durch?
Also das Fieber steigt da jetzt nicht so weit nach oben, ehrlich gesagt sind das zwei eher für mich langweilige Spieler. Damon Hatter und seine Walk-Ons, dazu habe ich schon einiges gesagt, hat sich irgendwann dann auch irgendwie auserzählt. Mike Dedecker sehr, sehr stark, beide sind sehr, sehr stark, aber Mike Dedecker auch eher ausdruckslos und eher einer der Sorte, eher ein bisschen langweilig als aufregend. Kann aber ein gutes Spiel werden, dennoch, ich erwarte hier kein Feuerwerk. Hatter von allen Spielern, noch vor Ryan Joyce, übrigens der stärkste auf die Doppel in diesem Jahr. 7 Prozentpunkte auch stärker als Mike Dedecker und dementsprechend gehe ich auch mit dem Australier. Aber auch er hat einiges angeboten in letzter Zeit und sollte auf der Hut sein.
Ich gehe aber auch mit Damon Hatter mit, also da sind wir einer Meinung. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Partie, was du sagst. Gervin Price gegen Danny Noppert finde ich gar nicht mal so einfach zu tippen, weil Gervin Price spielt gut. Danny Noppert, auch im Vergleich noch zu dem, was er vor einigen Monaten, vor 1,5 Jahren angeboten hat, nicht mehr so eiskalt unterwegs. Und wir hatten ja diese Partie tatsächlich auch im Vorjahr. Da war es ein 2-0-Sieg für Gervin Price. Wer ist es in diesem Jahr, der sich hier durchsetzt?
Ich weiß noch, im Vorjahr hatte man auch sehr viel und sehr groß auf diese Partie geachtet, weil Noppert dort wirklich noch eine deutlich bessere Form hatte. Und man dachte, ja, das ist eines der härtestmöglichen Lose für Gervin Price. Ist es ja in diesem Jahr auch. Die 7 Gervin Price trifft auf die 15. Danny Noppert, eigentlich keine normale Erstrundenpartie für einen Major. Ich glaube aber, es ist eines der besseren Lose für Gervin Price, weil Noppert ein Spieler ist, der wird jetzt mit allem kommen, aber nicht mit Emotionen und wird Price nicht auf der Schiene gefährlich werden. Und Gervin Price, der jetzt vielleicht eigentlich auch ein paar gute Anzeichen gezeigt hat, aber immer noch viel zu viel verliert und viel zu häufig verliert, wird durch diese Runde dann schon durchkommen. Ich glaube, Danny Noppert ist tatsächlich eines der besseren Lose, obwohl es nicht den Anschein macht. Hat für mich jetzt nicht die überragende Form und Gervin Price wird es dann irgendwie ziehen und wird hier in die Runde 2 einziehen, vielleicht sogar ähnlich ungefährdet wie im Vorjahr.
Ich stelle den Call auf, dass diese Partie enger und gefährdeter wird als im Vorjahr, aber am Ende das gleiche Resultat hat. Also Gervin Price wird sich hier durchsetzen und ich sage auch, durchsetzen wird sich Peter Wright in seiner Partie gegen James Wade. Hier die letzte Partie des dritten Viertels. Wade, der ist zwar 4 Prozentpunkte besser in diesem Jahr als Peter Wright auf die Doppel, aber ich glaube dennoch, dass es Peter Wright sein wird, der hier bei dem nächsten Major-Turnier den nächsten Sieg einfahren können wird.
Auch da sind wir dann unterschiedlicher Meinung. Ich gehe hier tatsächlich mit James Wade, Peter Wright, der ja auch häufig ein Spieler ist, der ja dann eher auch eine längere Distanz bevorzugt, der auch mal ein bisschen braucht, um in eine Partie reinzukommen, um den Touch zu haben. Wir kennen diese Darts-Wechselgeschichten zu Genüge, der dann da vielleicht auch ein bisschen was ausprobieren will, kann oder muss, wie auch immer. Und dafür bietet natürlich eine erste Runde beim Grand Prix überhaupt keine Zeit. Und ich habe das Gefühl, James Wade, das könnte ein Turnier sein für ihn, wo es dann auch in seine Richtung läuft. Das Draw beim zweiten Hinsehen auch vielleicht gar nicht so schlecht für ihn. Die Form stimmt ja auch grundsätzlich. Dementsprechend sage ich, James Wade gewinnt gegen Peter Wright.
Sprechen wir über das vierte Viertel. Begonnen mit Michael van Gerwen, an Position Nummer 3 gesetzt, wird spielen gegen die Nummer 26 der Welt, Daryl Gurney. Auf dem Papier eine entspannte Auslosung. Aber ich finde, dass sie gerade in dieser kurzen Distanz für Michael van Gerwen auch eine Menge Tücken bietet.
Ja, absolut. Aber das gilt ja fast für jede Partie. Ich würde hier dann schon eher sagen und eher nach vorne stellen, es ist auf dem Papier eine entspannte Auslosung. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt 2-3 Monate zurückgehe, dann hätte ich hier Michael van Gerwen noch stärker gefährdet gesehen. Aber er hat jetzt einfach wieder eine positivere Form, hat ja durch den Titelgewinn jetzt auch einiges an Selbstvertrauen und dementsprechend Michael van Gerwen sehe ich hier schon vorne und er wird gegen Daryl Gurney dann weiterkommen. Auch das übrigens sehr, sehr interessant natürlich. Daryl Gurneys erstes großes Turnier war der World Grand Prix, den er damals gewonnen hatte in einem dramatischen Endspiel gegen Simon Whitlock, wo er dann da auf dem Boden lag. Auch er, ein Spieler, der mal wieder ein großes Major braucht, einen großen Run dort, hat auf der European Tour ja auch schon ein paar Achtelfinals, Viertelfinals und so alles dabei gehabt, aber um wieder signifikant nach vorne zu kommen, braucht es hier auch einen großen Run und den sehe ich jetzt allerdings in diesem Jahr nicht.
Dann sage ich, das wird der größte Upset in Runde 1 werden und zwar Daryl Gurney nimmt Michael van Gerwen in dieser Partie raus, mein Call.
Nächste Partie, Daryl Gurney würde in deinem Szenario dann treffen auf den Sieger der Partie, Chris Dobie gegen Joe Cullen. Dobie die 12, Cullen die 17 in der Order of Merit. Und letztes Jahr gab es dieses Spiel auch, allerdings dort deutlich später im Turnier und zwar im Viertelfinale. Joe Cullen hat mit 3-2 in einem dramatisch knappen Spiel gewonnen und ist dann deutlich baden gegangen im Halbfinale. In diesem Jahr nimmt Dobie Revanche, weil Cullen aktuell ein schwacher Spieler ist, ein Spieler mit einem schwachen Nervenkostüm und er wird auch gegen Dobie einiges anbieten und ich kann mir schwer vorstellen, dass Cullen diese Partie zieht. Deswegen, ich sage, Dobie nimmt Revanche und geht dann ins Achtelfinale. In meinem Szenario gegen Michael van Gerwen.
Ja, also ich gehe damit. Ich sage, Chris Dobie wird diese Partie gewinnen gegen Joe Cullen. Da sind wir einer Meinung. Wie sieht's aus bei Dave Chisnell gegen Cameron Menzies? Die Nummer 6 gegen die Nummer 43. Auf dem Papier auch eigentlich eine entspannte Sache. Aber Dave Chisnell, ein Spieler, der vielleicht von bis so viel anbietet wie kaum einer sonst.
Ja, also die Formulierung auf dem Papier und Dave Chisnell, das beißt sich ja eigentlich schon, weil du könntest das Papier nehmen und zerknüllen und in den Papierkorb werfen. Es kommt einfach darauf an, wie wird die Tagesform von Chizzy sein. Wenn sie gut ist, wird er es gewinnen, weil bei Menzies kommt auch immer noch hinzu, das ist ein Debütant, für den ist das noch nicht Alltag. Das scheint für mich auch jetzt gerade ein Spieler zu sein, der jetzt so den nächsten Schritt gehen muss, um von der starken Protoform zumindest 90% konservieren zu können auf die große Bühne. Dementsprechend sehe ich Chisnell in 8 von 10 Fällen hier schon klar vorne. Aber Chizzy kann auch immer einer sein, der hier, ja was ist das dann auf Grand Prix-Maßstäbe gerechnet, eine 75 anbietet oder eine 70 sogar mit einer schwachen Double-In-Percentage. Und dann muss Menzies auch gar nicht so viel Großes leisten und kommt hier durch. Deswegen, also eigentlich ist das sogar das Spiel, was am untippbarsten ist. Ich gehe jetzt einfach mal mit Wahrscheinlichkeiten und da ist dann Chizzy derjenige, der natürlich eher eine gute Leistung bringt als dann so eine richtig bodenlos schlechte. Und dementsprechend sage ich, Chizzy wird's machen. Aber wie gesagt, Menzies braucht vielleicht gar keinen überragenden Tag, um hier auch entspannt durchzukommen, wenn Chizzy seinen typischen Dave Chisnell schwachen Montag hat.
Ich glaube auch, dass es am Ende Dave Chisnell sein wird, aber ein mögliches Szenario wäre halt, Chisnell kommt schlecht rein, trifft gefühlt auf die Doppel, zum Reinkommen nichts, die erste Session geht mit 3-0 an Cameron Menzies und dann reicht ihm schon nur noch irgendwie so ein 3-2 mit einem guten Moment, wo er, keine Ahnung, 123 checkt oder irgendwie sowas. Also das kann auch ganz, ganz schnell vorbei sein. Aber ja, unser Tipp auf Dave Chisnell. Wie sieht's aus bei Luke Woodhouse gegen Dimitri Vandenberg? Eigentlich so zuletzt zwei kleine Sorgenkinder, oder?
Ich muss sagen, für beide ist es ein Geschenk, diese Auslosung. Dimitri Vandenberg, wir kennen die großen Probleme, wir kennen irgendwie 20 Erstrundenniederlagen bei Players Championship Turnieren, wir kennen viele Erstrundenniederlagen bei European Tour Events gegen Andrew Gilding und gegen viele andere Spieler. Luke Woodhouse allerdings zuletzt mit dem Pietrzko-Problem gegen Nyman sang- und klanglos rausgegangen in Basel, hat ja da auch so ein paar Verletzungsprobleme offenbart. Dementsprechend für beide hätte es, glaube ich, kaum besser kommen können. Ich gehe mit Dimitri Vandenberg trotz dieser 5 Prozentpunkte schlechteren Doppelquote als die von Urdi. Und damit liegt übrigens Vandenberg mit Pietrzko am schlechtesten von allen Teilnehmern hier beim World Grand Prix. Ich gehe aber trotzdem mit ihm, weil ich einfach ein zu großes Fragezeichen jetzt sehe bei der Tagesform von Luke Woodhouse. Und dementsprechend sage ich, für Dimitri Vandenberg ist es ein noch größeres Geschenk, weil gegen viele andere Spieler hätte er, glaube ich, in der aktuellen Form gar keine Chance. Aber wir kennen ja auch seine Major-Performances, die sich häufig sehr krass unterscheiden von den Floor-Turnieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten unsere Podcasts für euch stetig verbessern. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Macht jetzt mit bei unserer kurzen Umfrage auf www.podcast-umfrage.de. Das Ganze ist schnell ausgefüllt und dauert nur etwa 5 Minuten. Alle Details zur Befragung findet ihr unter dem angegebenen Link. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Dann habe ich da nichts hinzuzufügen. Ich mache es mir einfach. Ich übernehme das so und sage auch, Dimitri Vandenberg kommt hier vielleicht auch eher knapp, aber kommt hier durch. Und jetzt wird es natürlich richtig interessant, weil jetzt schauen wir nicht mehr nur auf die Erstrundenpartien, sondern schauen wir ein bisschen weiter in die Zukunft und es ist wesentlich mehr möglich. Kevin, lass uns mal sprechen. Halbfinaltipps, Siegertipps und Dark Horse-Tipps, begonnen mit den Halbfinals. Wen hast du im Halbfinale stehen?
Ich habe hier den Luke Humphries auf jeden Fall stehen. Wir waren uns ja einig, dass er gegen Bunting gewinnt. Ich glaube auch, dass er die Runde 2 dann übersteht und er wird in einem Viertelfinale gegen Gian van Veen durchkommen und dann im Halbfinale. Da könnte ich mich jetzt trauen und sagen, Ryan Searle nimmt Luke Littler raus. Aber ich mache es mir dann doch hier eher vergleichsweise einfach und sage, Humphries Littler ist hier Halbfinale Nummer 1 und ich sage auch so viel für mich das vorweggenommene Endspiel.
Meine Seite sieht ein bisschen anders aus. Ich sage auch, Luke Humphries schlägt dann Raymond van Barneveld, spielt ein Viertelfinale nicht gegen Gian van Veen, sondern gegen Ross Smith. Und es ist Ross Smith, der hier ins Halbfinale einzieht, der auch Luke Humphries schlägt. Für mich kommt auch Luke Littler in dieses Halbfinale durch, allerdings dann nicht in der Partie gegen Ryan Searle, sondern gegen Josh Rock, den ich da in dem Draw auch noch relativ stark sehe. Also das Halbfinale auf der Seite heißt bei mir Ross Smith gegen Luke Littler und dann greife ich jetzt mal die andere Seite vorweg. Da ist es bei mir Gary Anderson, der in einem Viertelfinale über Gervin Price triumphiert, der sich hier durchsetzt und bis ins Halbfinale kommt, finde ich Gary Anderson, wenn er Michael Smith schlägt, danach mit De Decker oder Hatter eigentlich auch ein relativ dankbares Draw, muss man sagen. Und in der unteren Hälfte ist natürlich wesentlich mehr möglich, dadurch, dass Michael van Gerwen in meinem Szenario rausgegangen ist. Da ist es für mich dann Chris Doby, der ins Halbfinale einzieht und der Dave Chisnell dort dann im Viertelfinale schlägt. Also meine Halbfinaltipps wären Ross Smith gegen Luke Littler und Gary Anderson gegen Chris Doby.
Ich nehme vorweg, Doby Chisnell war auch mein Viertelfinale, ist es auch. Und auch hier sehe ich dann Doby vorne. Er wird allerdings im Halbfinale spielen und das wird jetzt vielleicht ein bisschen überraschend gegen James Wade. James Wade wird hier einen Lauf schieben, wird durchkommen in Runde 1 gegen Peter Wright, wird danach Gervin Price rausnehmen, wie zuletzt auch bei der European Tour und wird dann im Viertelfinale Michael Smith schlagen. Und dann sage ich, er wird gegen Chris Doby verlieren. Das ist dann ja potenziell jetzt kein größerer Name auf dem Weg, auf diesem irren Weg ins Halbfinale oder dann ins Endspiel. Er wird dann allerdings den letzten Schritt nicht gehen und Chris Doby wird James Wade rausnehmen, aber James Wade dann mit einem zweiten Halbfinale nach dem World Matchplay auch unfassbar gut bedient. Ja, und dann hätten wir in meinem Szenario Chris Doby im Endspiel. Ich nehme das jetzt mal vorweg und Humphries Littler ist ein Cointoss. Da gehe ich dann mit Luke Littler.
Hast du jetzt entschieden?
Ja, habe ich jetzt entschieden. Ich konnte mich vorher nicht entscheiden. Humphries Littler ist für mich ein Cointoss. Aber ich glaube, die etwas bessere Form in dieser Phase des Jahres hat gerade Luke Littler.
Und wer gewinnt dann das Turnier? Dann mach's doch vollständig und dann ziehe ich gleich nach.
Das macht Littler dann. Also da sehe ich dann auch Littler klarer vorne als in diesem unfassbar engen Halbfinale gegen Humphreys.
Bei mir kommen beide Finalisten aus den jeweils anderen Turnierhälften als bei dir. Also es sind nicht wie in deinem Szenario Littler und Doby, sondern das Finale lautet bei mir Ross Smith gegen Gary Anderson. Und am Ende ist es Ross Smith, der dieses Turnier für sich entscheidet. Das war jetzt vor dem Turnier, als ich den ganzen Baum hier schon mal händisch durchgegangen bin, mein tatsächlich erster Call. Ross Smith gewinnt den World Grand Prix 2024.
Fantastisch, weil Ross Smith bei meinem Szenario in Runde 1 an Gian van Veen scheitert. Womit ich auch immer noch nicht so richtig mich anfreunden kann irgendwie, dass das wirklich passiert. Aber ich bleibe jetzt dabei und sage, Ross Smith geht in Runde 1 raus. Bei dir gewinnt er dann das Turnier, gewinnt den ganzen Grill. Und ja, wir haben jetzt hier wirklich ein spannendes Szenario. Es gibt ja auch so ein paar Nebenthemen. Gervin Price, über den reden wir jetzt gar nicht als potenziellen Halbfinalisten oder so. Aber der braucht einen Finaleinzug, um jetzt auch den Einzug zum Grand Slam of Darts zu schaffen. Hat dafür nur noch 2 Major-Turniere. Oder eben das letzte Euro-Tour-Event. Also es gibt hier einige spannende Fragen. Ich hoffe natürlich dann auch, dass wir falsch liegen, auch was die Deutschen betrifft. Also da waren wir uns jetzt auch einig. Ich denke mal, wir gehen beide davon aus, dass wir keinen Deutschen im Viertelfinale haben. Aber vielleicht sorgt Martin Schindler für eine große Überraschung, große Sensation gegen Luke Littler in einem potenziellen Achtelfinale.
Schön wäre es, aber eine offene Frage, die bleibt natürlich auch noch und das ist die nach deinen Dark Horse-Tipps. Was sind denn die Dark Horses, die du für dieses Turnier auf dem Zettel hast?
Ist die Frage, wie wir jetzt Dark definieren, ne? Aber ich würde jetzt mal
schon dunkel.
Ich würde jetzt mal Namen nennen, die wir jetzt nicht in Halbfinals sehen, weil ansonsten würde ich natürlich sagen, hier James Wade, ganz klassisch, aber ich traue mich dann auch zu sagen, Ryan Searle wäre für mich ein Dark Horse für den Turniersieg auch. Ja, er hat noch nicht mal ein ET gewonnen, aber das war bei Ross Smith genauso oder ist bei ihm genauso. Er hat dafür aber einen Major-Titel geholt, damals in Dortmund die EM. Dementsprechend für mich der World Grand Prix auch immer eher ein Major im Vergleich zum Matchplay zum Beispiel, wo Überraschungen auch noch möglicher sind als anderswo. Also Ryan Searle würde ich mich trauen. Ich traue mich aber auch zu sagen, irgendwie klingt vielleicht ein bisschen random, aber ein Richie Atthaus im Viertelfinale. Halte ich nicht für komplett ausgeschlossen.
Ich lasse es mal so stehen. Ich habe einen Dark Horse auch für den Turniersieg, kommt aus derselben Ecke wie Ryan Searle und das ist Josh Rock, weil ich glaube, dass er auch jetzt mit dem Aufwind ein bisschen von dem guten Draw erstmal profitieren könnte. Also erst gegen Ryan Joyce, dann Espinel oder Searle. Das ist halt einfach bis dahin noch nicht Humphreys, Littler, Van Gerwen, Anderson, wer auch immer. Dann bräuchte er eine richtig gute Partie potenziell gegen Cross oder Littler, sage ich jetzt mal. Und dann kann da auch was gehen. Also Dark Horse für den Titel bei mir Josh Rock und Dark Horse für ein mögliches Halbfinale, auch aufgrund des Draws, Cameron Menzies. Wenn er in der ersten Runde Dave Chisnall schlägt, da vielleicht ein bisschen Glück hat, dass Dave Chisnall nicht die beste Tagesform erwischt, spielt dann danach gegen Luke Woodhouse oder Dimitri Vandenberg, definitiv was drinne, bräuchte dann eine gute Partie potenziell gegen Van Gerwen oder gegen Doby und würde dann auch schon im Halbfinale stehen. Also für Menzies, insbesondere wegen des Draws, ist da was drinne.
Und am Ende, wir wissen alle, dass es folgendermaßen kommen wird, Michael Van Gerwen gegen Rob Cross im Endspiel, auch absolut im Bereich des Möglichen, die 3 gegen die 4, wir reden über beide nicht und am Ende werden wir sie in gut einer Woche dann im Finale besprechen oder danach besprechen und analysieren hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Bevor wir die Folge finalisieren, aber nochmal ganz fix jetzt der Ausblick auf den Fahrplan. Es geht am heutigen Montagabend, den 7. Oktober, los. 19 Uhr deutscher Zeit mit der Partie Rock gegen Joyce. Schon im zweiten Spiel dann Martin Schindler gegen Brandon Dolan im Einsatz und in Spiel Nummer 5 auch der weitere Deutsche mit Ricardo Pietrezco gegen Raymond van Barneveld. Cross Littler auch heute dann schon am Start und am Dienstag gibt es dann Michael Smith, Anderson, Van Gerwen, Gurney, etc. Also das macht schon richtig Laune. Ab Mittwoch dann geht es mit Runde 2 weiter. Da würden dann auch die Deutschen spielen, wenn sie weiterkommen. Das ist dann die obere Turnierhälfte. Da dann ab 20 Uhr deutscher Zeit geht es los. Und dann werden wir folgendermaßen weiterverfahren hier im Podcast. Und zwar werden wir am Freitagmorgen die nächste Folge rausbringen und da dann schon mal den bisherigen Turnierverlauf analysieren, also die ersten zwei Runden, und dann natürlich auch eine kleine Prediction wagen auf die Viertelfinals. Mal schauen, wie viele unserer Dark Horses, Siegertipps, Halbfinalkandidaten etc. bis dahin noch im Turnier verbleiben.
Na, ich bin definitiv gespannt, ne? Also gerade was Ross Smith angeht, Runde 1, Siegertipp, da ist auf jeden Fall viel möglich, wo dann auch bei uns zwischenmenschlich drüber kommuniziert werden wird. Also da kann sich der ein oder andere hier definitiv was anhören, in welche Richtung auch immer dann. Gut, Kevin, lass es uns so halten und dann würde ich sagen, hören wir uns am Freitag wieder.
So machen wir es. Also bleibt dran hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, wie immer auf den bekannten Plattformen zu hören. Und am Freitagmorgen gibt es dann für alle die Analyse der ersten zwei Runden World Grand Prix 2024. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.